Wir haben vorige Woche unsere Skizzen zu der aristotelischen Ontologie abgeschlossen. Wichtig ist, dass wir da zuletzt zwei charakteristische Übergänge hatten, nämlich also einerseits in der Lehre von den Kategorien als solcher, so wie sie sich in der zweiten Variante dann in der Topik präsentiert, die Frage nach der Substanz im eigentlichen Sinn sich eben nicht mehr stellt. Beim ersten Auftritt in der Kategorienschrift, in der Schrift, die so heißt, da war das noch ein Hauptthema, das ist ja auch diese Stelle, die Sie lesen sollen, mit der Unterscheidung der ersten Substanz aus dem radikal zugrunde liegenden, was immer nur als Subjekt vorkommt, von der zweiten Substanz als der Artbestimmung dieses einzelnen Seienden. Das, was es sein muss, damit es überhaupt seine Existenz erhalten kann. In der Topik aber ist davon nur mehr die Frage nach dieser Artbestimmung übergeblieben, und das kann man auch in der Terminologie sehen, dass dort dieser Ausdruck auftaucht von dem TSD, was es ist. Und die Frage nach der Substanz wandert gewissermaßen aus in eine eigene Disziplin, sozusagen von der Sprachlogik, wandert sie in eine eigene Disziplin, in die Metaphysik. Dort aber geschieht eine zweite Umwandlung, denn dort wird zwar diese Deutung der Substanz als zugrunde liegendes, die der Grund sozusagen für ihr Auswandern war, aufgenommen, sie wird aber auch sehr schnell als unzureichend erkannt. Das war der Gedanke, den ich Ihnen da beschrieben habe, weil nämlich das radikal zugrunde liegende die Materie ist, also etwas völlig Bestimmungsloses. Und was wir wollen, ist ja Bestimmtheit schlechthin, das Einzelne als Einzelnes. Und dort, da haben wir dann den Gedanken wirklich nicht mehr verfolgt, sondern nur mehr, sozusagen erwähnt oder benannt. Dort setzt dann bei Aristoteles, vor allem im siebten Buch der Metaphysikvorlesung, dieser Gedanke ein, dass man die Substanz, das siebte Buch beschäftigt sich eben mit dieser Frage, was ist eigentlich die Usia? Und die große Alternative ist eben dieses, ist sie das radikal zugrunde liegende, oder wenn sie das nicht ist, kann man sie irgendwie anders aufpassen, oder müssen wir überhaupt die Segel streichen? Und da kommen dann diese Gedanken, sehr schwierige Gedanken über die Usia als inneres Seinsprinzip. Und da sind dann so verschiedene Begriffe, die für uns echt schwer zu verdauen sind, und weil die für uns in ganz anderen Zusammenhängen eigentlich ihre Bedeutung haben und bei denen vor allem schlecht einzusehen ist für uns, wie die als Alternativen für eine und dieselbe Sache in Frage kommen, so ein Konzept, das der individuellen Form oder dieser Gedanke, dass die Usia etwas ist, was man auch Definition nennen kann. Also das, was die Sache in dem, er versteht unter Definition ganz was anderes als unser modernes Verständnis. Wir verstehen ja unter einer Definition, sozusagen spätestens seit dem 17. Jahrhundert, relativ verbindlich eine Worterklärung. Und er versteht genau sozusagen das Gegenteil darunter hier, in diesen Zusammenhängen, nicht überall, aber hier, nämlich sozusagen etwas, was sagt, wie die Sache ganz aus sich selbst ist, also als was sie sich selbst bestimmt. Das war das Ende mit dem Aristoteles. Wir haben dann noch einen Rückblick auf unsere Beschäftigung mit seiner theoretischen Philosophie angeschlossen. Wichtigste Stichworte aus diesem Rückblick: die Beschränkungen, die in seiner Logik drinnen stecken, die Problematik seiner Auffassung von Wissenschaft. Und ganz global betrachtet, seine unausgesprochene Fixierung auf die Vorstellung vom Einzelding als Bezugspunkt für alle ontologische Begriffsbildung. Da, bei diesem Punkt der Fixierung auf das Einzelding, da haben wir zwei Aspekte unterschieden. Erstens eben das Misstrauen gegen das Allgemeine. Also da, wenn man Misstrauen gegen das Allgemeine, man sagt, was wäre ein Beispiel, wo das zum Ausdruck kommt, das ist eben genau diese Überlegung, von vor 2 Stunden. Wenn wir die Usia bestimmen wollen, dann reicht es nicht aus, sozusagen den Weg der fortschreitenden Allgemeinheit zu nehmen. Nicht? Das ist also, was existiert, wenn Katzen existieren? Lebewesen zum Beispiel. Das ist eben nicht der richtige, das Misstrauen gegen das Allgemeine. Der andere Punkt in dieser Grundeinstellung, positiven Grundeinstellung, Hochschätzung, Hochwertung sozusagen des einzelnen Dings. Der andere Aspekt ist eben Schätzung des Dings auf Kosten der Erkenntnis des Dings. Und da werden wir an diesem zweiten Punkt, aber nicht nur an diesem zweiten Punkt, sondern auch an anderen Punkten aus diesem Rückblick jetzt anschließen, wenn wir uns sozusagen mit gewissen Grundzügen oder Grundtendenzen beschäftigen, die für die neuzeitliche theoretische Philosophie charakteristisch sind. Da müssen Sie natürlich jetzt schon beachten, dass das hier eine Vorlesung zur Geschichte der Philosophie ist. Also, dass wenn ich sage, ich baue Ihnen hier einen Gegensatz auf, dass das ein Aufbau ist von diesem Gegensatz, der strikt für unsere Zwecke hier von mir gemacht wird. Und wo, wenn man das philosophiehistorisch betrachtet, natürlich 80% von dem, was interessant ist, was den Hintergrund dieser Veränderungen ausmacht, einfach wegfällt. Das muss man woanders, diese Kenntnisse müssen Sie sich woanders organisieren. Sie haben ja in dem Studium auch ausführlich, werden Sie ja ausführlich das weiß ich nicht, was ich sagen soll, malträtiert mit Lehrveranstaltungen zur Geschichte der Philosophie. Also, sagen wir mal, auch wenn ich jetzt noch nicht gesagt habe, worin da die wichtigste, sondern nur angedeutet habe, worin da wesentliche Verschiebungen bestehen, so ist Ihnen ja auch unabhängig von dem, was ich sage, vertraut, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Philosophie und insbesondere theoretischer Philosophie in der Neuzeit, sagen wir jetzt mal in der klassischen Periode der neuzeitlichen Philosophie im 17. Jahrhundert und dem, was wir da bei Aristoteles beschrieben haben. Wie diese Veränderungen zustande gekommen sind, ja, also auch unabhängig davon, dass man sagen, worin sie eigentlich bestehen, die Frage, wie sie zustande gekommen sind, ist natürlich eine enorm komplexe Angelegenheit. Natürlich gibt es da auch so etwas wie theorieimmanente Entwicklungen oder theorieimmanente Dynamiken. So von der Art wie, wenn wir an dieser Theorie mal festhalten als Ausgangsbasis der aristotelischen, dann gibt es da gewisse Sollbruchstellen und über kurz oder lang wird sich aus dem Durchdenken dieser Theorie sozusagen eine andere, die diese Mängel nicht hat, herausentwickeln. Ne? Also das sind dann sagen, da kann man sagen, das könnte man als immanente Entwicklungsdynamiken bezeichnen. Und sowas steckt drinnen, zum Beispiel in dieser Syllogistik-Sache bei Aristoteles, nicht in dieser Fixierung auf dieses Etwas über Etwas und so. Ja? Aber das erklärt über den philosophiegeschichtlichen Verlauf so gut wie gar nichts. Ja? Also auch wenn Sie das sozusagen am nächsten Tag, nachdem wir es erzählt hat, schon gesehen haben, dass da was faul ist dran, wir müssen uns einfach damit konfrontieren, dass es viel mehr als 1000 Jahre gedauert hat, bis jemand sozusagen wirklich ein Gegenkonzept präsentieren konnte. Und dann kann man sagen, was gibt es da noch für verschiedene Faktoren. Und wie gesagt, ich kann da jetzt gar nichts drüber erzählen. Ich sage Ihnen nur, was meine, ich habe da auch keine fixe These darüber. Aber ich habe, wie soll man sagen, eine gewisse Neigung, was ich da als den primären Faktor betrachten würde. Und meine Auffassung ist die, dass der wesentliche Auslöser für die wesentlichen Veränderungen in der theoretischen Philosophie in der Neuzeit die Veränderung der Wissenschaftsauffassung gewesen ist. Also dass das, was diese Veränderungen hervorgebracht hat, die man in den Philosophiegeschichten eben normalerweise assoziiert mit dem Namen von René Descartes, das ist sozusagen quasi der erste moderne Philosoph, wie, weiß ich, zum Beispiel, eine Zeit lang später, so Ende zum 18., 19. Jahrhundert, hat es einen deutschen Philosophen gegeben, Hegel hat er geheißen, der hat zum Beispiel auch geschrieben in seiner Geschichte der Philosophie, damit, das ist der Gong gewesen, jetzt fängt was Neues an bei Descartes, nicht? Und das sagen die meisten auch heute noch, ne? Also zum Beispiel in vielen amerikanischen Philosophie-Departments ist es so, dass dieser Schnitt auch zur Folge hat, dass wenn überhaupt was Historisches, dann erst ab Descartes in Philosophie unterrichtet wird. Also wenn die Geschichte der Philosophie, die in Philosophie-Departments unterrichtet wird, mit Descartes beginnt und die frühere Geschichte der Philosophie etwas ist, was bei den klassischen Philologen oder bei der Literatur, was das Mittelalter betrifft, unterrichtet wird oder an theologischen Instituten oder so. Ne? Also meine Auffassung, ich tendiere ein bisschen dahin zu betonen, dass der entscheidende Auslöser für diese Veränderungen in der Philosophie sozusagen nicht so eine theorieimmanente Sache gewesen ist und wenn es auch viele andere gibt, nichts von diesen anderen, sondern das Wesentlichste, die Veränderung in der Auffassung von Wissenschaft gewesen ist. Das hat sozusagen eine Veränderung im Inneren dessen, was man als Philosophie betrachtet, ausgelöst. Und was sind da die wesentlichsten Merkpunkte, die man sehen muss? Die greifen natürlich alle an solchen kritischen Stellen bei Aristoteles an. Ich erkläre Ihnen das jetzt auch wieder überhaupt nicht historisch, weil das ist eine lange Geschichte von mehreren hundert Jahren, sondern nur vom Ende her, also von dem Zustand, den diese Probleme und die Lösungsansätze dann bei Descartes hatten, also im 17. Jahrhundert. Wenn wir zu dem hinschauen, dann sehen wir, in seiner Wissenschaftsauffassung hat sich der völlig verabschiedet von dieser aristotelischen Orientierung am Beweis. Der hat eine Auffassung von Wissenschaft, in der das Beweisen sozusagen absolut uninteressant ist. Es gibt auch bei Descartes sozusagen Stellen, wo er das ausdrücklich sagt. Also wo er zum Beispiel zu seinen eigenen philosophischen Überlegungen und diesen wichtigsten Beweisen, die er selber führt, sagt, an den Beweisen ist nicht interessant, wie man beweist, wenn man die Prinzipien einmal hat, das kann jedes Kind, sagt er. Das, was interessant ist, ist immer der Weg dorthin. Und das ist das, was in der Wissenschaft das Wichtige ist. Ist der Weg zu diesen Prinzipien, ist das Herausfinden, was die Schlüsselbegriffe sozusagen sind. Die Schlüsselbegriffe wofür? Und da ist bei Descartes ein ganz bestimmter Begriff notwendig, um seine besondere Einstellung zu charakterisieren. Wir haben ja bisher gesagt, den Gegenbegriff zu dem aristotelischen Beweisen, das ist die Forschung, nicht? Also, und Descartes hat aber von Forschung eine sehr spezielle Vorstellung, wie man sich Forschung vorstellen muss, nämlich der hat ein sehr striktes Bild von Forschung als Problemlösung. Forschen ist Problemlösen. Also Forschen ist eine Tätigkeit, die man am besten im folgenden Szenario beschreibt. Ich habe ein Problem, ich kenne mich nicht aus. Ich bin in einer Situation, in der ich mich nicht auskenne. Ich bin in einer Situation, die wesentlich dadurch charakterisiert ist, dass ich etwas nicht weiß. Ja? Dass mir etwas unbekannt ist. Damit ich die Situation überhaupt beschreiben kann, muss natürlich in der Situation auch immer irgendwas sein, was für mich einen Anhaltspunkt bietet. Ja? Also sozusagen ein totales sich nicht auskennen, völlig aus allen Bahnen geworfen sein. Gibt's nicht, weil der in der Situation ist, könnte von ihr keinen Bericht geben. Aber grundsätzlich ist eine problematische Situation eine, in der sozusagen das Relevante, das wirklich Interessante nicht das ist, was ich erkennen und wissen kann in der Situation, sondern was ich nicht weiß und nicht erkennen kann. Das ist ein Problem. Also für Descartes gilt durchaus, was Ludwig Wittgenstein mal in einer seiner späteren Reflexionen aufgeschrieben hat, ein philosophisches Problem hat die Form, Doppelpunkt, ich kenne mich nicht aus. Alle Probleme haben diese Form, ich kenne mich nicht aus. Ein Problem lösen, eine Methode zum Lösen von Problemen zu haben, heißt, über Anweisungen einer gewissen Allgemeinheit zu verfügen, wie man in solchen Situationen vorgeht, um das, was einem unbekannt ist, bekannt zu machen. Ja? Und so hat Descartes die Wissenschaft aufgefasst. Descartes hat die Wissenschaft als sozusagen Problemlösung aufgefasst und als die wesentliche Herausforderung für sich selbst hat er erkannt, das Ziel sozusagen für das Problemlösen eine Methode zu finden. Jetzt müsste man sich, Sie sehen, dass da ein sehr großes Gewicht fällt auf diesen Begriff Methode. Das habe ich, glaube ich, gegen Ende der letzten Stunde ja schon mal ein bisschen angedeutet. Eine Methode zu finden, das heißt, allgemeine Verfahrensregeln zu finden. Also, man kann auch gleich so eine allgemeine Verfahrensregel angeben. Also, zum Beispiel kann man sagen, ein Problem, also so eine Situation, die gemischt ist aus Bekannten und Nichtbekannten, aus Vertrauten und Verunsicherndem, ja, so ein Problem kann immer nur unter der Voraussetzung lösbar sein, dass es irgendetwas gibt, worauf ich mich verlassen kann. Dass es in der Situation irgendetwas gibt, was ich weiß. Wenn ich so etwas nicht habe, wenn sozusagen prinzipiell alles unsicher ist, dann hat es keinen Sinn, sozusagen allgemein. Jedes lösbare Problem, jedes überhaupt lösbare Problem hat sozusagen in dieser ursprünglichen Ausgangsbeschreibung etwas, wo ich mir ganz sicher sein kann. Insofern ähneln alle Probleme überhaupt dem, was das verallgemeinerte geometrische Ortsproblem ist, wie das schon in der Antike bekannt war. Insofern ähneln alle Probleme sozusagen der Aufgabenstellung eines Ortsproblems, die schematisch ja immer so lautet, gegeben ist ein Kreis und eine Gerade, die den Kreis schneidet, und suche den Ort aller Punkte, die von dem einen Schnittpunkt, deren Entfernung von dem einen Schnittpunkt sich zu der Entfernung von dem anderen Schnittpunkt in der Proportion so und so gegeben ist, und das ist das Sichere. Da hast du den Kreis, da brauchst du keine Sorgen drüber machen, da hast du die Gerade, die das in zwei, den Kreis schneidet, in zwei Punkten, aber kein Durchmesser ist und so, da brauchst du dir keine Sorgen, das kennst du. Und suchen sollst du etwas, was du noch nicht kennst. Nämlich die Kurve, auf der alle Punkte liegen, die diese Bedingung erfüllen. Von dieser Art, von diesem Typus im weitesten Sinn, ist jedes Problem. Bei jedem Problem muss es etwas geben. Und da kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt im kartesischen Denken. Es ist völlig egal, wie trivial, primitiv und lächerlich das ist, was man da ganz sicher weiß. Ja? Das ist völlig wurscht. Ja? Ob das sozusagen das Abgeschmackte ist, ob das was ist, was jeder weiß. Der entscheidende Punkt ist, dass es ganz sicher ist. Ja? Nein. Also eine Sache, über die wir hier nicht sprechen können, ist, dass Descartes tatsächlich, also vor allem in seinen frühen Schriften, die Idee gehabt hat, eine universale Problemlösungsmethode zu entwickeln. Und ich weiß, in einer anderen Verlesung, glaube ich, habe ich das eh nicht erst wieder einmal gesagt, Die wesentliche Aufgabe in der Entwicklung einer universalen Problemlösungsmethode besteht natürlich in einer Klassifikation der Probleme. Und zwar in einer Klassifikation nach Schwierigkeitsgrad und nach Komplexitätsgrad der Probleme. Und da gibt es natürlich eine äußerste Grenze, da gibt es dann auch die Unlösung. Ne? Also der wesentliche Schnitt ist der zwischen Lösbarkeit und Unlösbarkeit. Aber da können wir jetzt nicht... Da können wir jetzt nicht über, das ist ein sehr interessanter Punkt in seiner Philosophie, dass er sagt, die Erkenntnis, sozusagen, dass ich an eine Grenze gekommen bin, wo ich keine Lösung mehr finden kann, ist genauso viel wert wie die Lösung für irgendein Problem, das lösbar ist. Ja? Aber also nicht alles, was als Problem vorgelegt wird, ist lösbar. Ne? Aber ein, wie man heute sagen würde, Universal Problem Solver, eine universale Problemlösungsmethode, die kann man sich vorstellen wie ein kleines Maschinchen, durch dessen Bau festgelegt ist, was ein lösbares Problem ist. Aber wie gesagt, das steht für uns nicht im Zentrum des Interesses. Für uns ist zunächst einmal wichtiger, dass der Schwerpunkt darauf fällt, dass irgendetwas sein muss in dieser problematischen Situation, was hundertprozentig sicher ist. Ja? Ein was? Und? Nein? Ja, glauben Sie? Naja, okay, also, das ist einfach eine andere Frage. Wenn man ihn selber fragt, ob er einer war, sagt er, ja, ich habe mein ganzes Leben nichts gemacht, das mich bemüht, die Skeptiker zu widerlegen. Ja? Würde er selbst gesagt haben. Es gibt natürlich heute Philosophen, die sagen, genau, das meinen wir. Nämlich jemand, der sich bemüht, die Skeptiker zu widerlegen oder zu überzeugen, der ist selber schon angesteckt. Also es gibt heute Maßnahmen, das ist auch nicht uninteressant zu diskutieren in dieser Skeptizismusfrage, ob nicht jeder, der sich überhaupt die Frage des Skeptizismus stellt, also egal, ob er sich als Skeptiker deklariert oder als Antiskeptiker, sowieso schon als Skeptiker ist. Also jemand, der die Frage des Skeptikers ernst nimmt, sozusagen schon von ihr infiziert sei. Und Descartes ist jemand, der das skeptische Problem ernst nimmt. Also das steht mal fest. Er nimmt das skeptische Problem ernst und insofern ist es möglich. Aber was Sie jetzt meinen, in dem Sinn ist er nie ein Skeptiker gewesen, nämlich in dem, also es steckt in dem, was man den kartesischen Rationalismus nennt, ja, in dem steckt sozusagen etwas drinnen, was ich nennen würde Erkenntnisoptimismus, ja, und das ist eine Gegenkraft gegen das Skeptische, sozusagen, aber es ist ein Erkenntnisoptimismus von einer bestimmten Art, ne? Es ist ja zum Beispiel alles, was ich jetzt gesagt habe, noch konditional. Ne? Es ist ja alles noch konditional. Wenn das Problem überhaupt lösbar sein soll, dann muss es immer irgendetwas geben, war es hundertprozentig. Ja? Aber vielleicht gibt es überhaupt kein lösbares Problem. Ne? Ja? Also das ist so, da gibt es auch bei ihm selber, ich verläuf mal alles konditional, da gibt es auch bei ihm selber in seiner intellektuellen Entwicklung gewisse Brüche oder Übergänge. Also zum Beispiel könnte man sagen, was sind dieser Skeptiker Descartes sozusagen, diese Verwicklung in die Fragen des Skeptizismus, ja, das ist erst in einer Zeit nach dem, ja, also das ist erst ab einer bestimmten Zeit so. Wenn ich von dieser Problemlösungsmethode spreche, dann spreche ich von dem jungen Descartes, wo das sozusagen dieser Optimismus noch größer ist als später. Also Erkenntnisoptimismus, der sagt, wenn es muss irgendetwas geben, was hundertprozentig sicher ist. Und da ist der Punkt, den ich machen wollte, ist der, und das ist oft sehr schwer zu verstehen, dass es ganz egal ist, was das ist, dieses Allereinfachste. Ja? Das kann etwas sein, das völlig trivial ist, und wir werden dann vielleicht auch sehen, das muss auch mit dem, was wir vorhersehen als mögliche Lösung des Problems, nur sehr wenig zu tun haben. Das, worauf es ankommt, ist die Sicherheit. Ja, man könnte auch sagen, Sicherheit statt Wahrheit. Das ist ein, es verändert sich so, und zwar Wahrheit jetzt, über Wahrheit kann man lang reden, ne? Aber vor dem Hintergrund, den wir uns erworben haben in dieser Vorlesung, bedeutet, die Wahrheit sozusagen ein bisschen zurück zu stufen und etwas anderes höher zu bewerten, bedeutet, dass für uns nicht mehr die Referenz auf den konkreten Sachverhalt oder auf das einzelne Ding das Wichtigste ist. Das ist ein anderer Aspekt dieser Ideen, die er da entwickelt, dass das, was eine Problemlösungsmethode bewirken soll, hauptsächlich die Verbesserung unserer Situation als Erkennender ist. Und dass die Referenz dessen, was wir da erkennen, auf irgendetwas von uns Unabhängiges sozusagen in die zweite Linie rückt. Denken Sie nochmal zurück an diese Definition oder diese Beschreibung von einem Problem. Ich kenne mich nicht aus. Und jetzt ist seine Auffassung hauptsächlich eigentlich die, dass das, was ein gutes Problemlösungsverhalten bewirkt, ist, dass ich mich auskenne. Dass sozusagen die Unsicherheit verschwindet. Dass ich meine Erkenntnischancen sozusagen optimiert habe. Und zwar egal, ob diese Erkenntnis, die ich dann habe, insgesamt jetzt wirklich auf irgendetwas zutrifft. Das ist erst in zweiter Linie interessant. Das Wichtigste, das worum es geht, ist etwas, das ist jetzt wirklich ganz anders als bei Aristoteles. Ne? Der Aristoteles hat gesagt, der spürt sie mit sich selber. Ne? Während mir geht es darum, herauszubekommen, was mit den Dingen eigentlich los ist. Was ist ein wirklich existierendes Ding, was ist ein scheinbar existierendes Ding. Und ich werde Ihnen vielleicht an einer Stelle von Descartes vorlesen, wo er sagt, mir ist eigentlich egal, ob das ein wirklich existierendes Ding oder ein scheinbar existierendes Ding ist, über das ich da spreche. Ja? Im Großen und Ganzen kommt es darauf an, eine Situation, in der man sich nicht auskennt, zu transformieren in eine Situation, in der man sich auskennt. Maximal auskennt, ja. Also Sicherheit ein bisschen auf Kosten von Wahrheit. Und dann kommt noch ein dritter, sozusagen, also das erste war Problemlösen statt Beweisen, das zweite Sicherheit statt Wahrheit. Sicherheit erzeugen, wo vorher Unsicherheit war. Auch sozusagen zunächst mal ein bisschen um den Preis einer Globaltäuschung. Ne? Den dritten Punkt kann man von dem Fastner am besten, wenn man von zwei Seiten her angeht. Es gibt sozusagen sowas wie einen natürlichen Ansatzpunkt für jede Problemlösungsmethode. Ja? Aber das ist im... Bitte? Das kann man schon ziemlich aus ihm herauslesen. Ich lese Ihnen dann gleich eine Stelle vor, wo man... Also da gibt es dann noch deutlichere... Es gibt so etwas wie einen natürlichen Ansatzpunkt. Weil es gibt etwas, was in jeder problematischen Situation gleich ist. In jeder problematischen Situation gibt es einen bestimmten Faktor, der immer da ist. Was wird das sein? Bitte? Naja, noch, das ist das richtige Ding. Ja, ich bin immer dabei. Ich selbst bin immer dabei. Also, in jeder problematischen Situation gibt's was Konstantes. Es ist immer der da, der diese Unsicherheit hat. Beziehungsweise es ist immer so ein Subjekt da, für das diese Mischung aus Unsicherheit und etwas Bekannten existiert. Ja? Und daher seine Idee, dass jetzt in seiner späteren Philosophie kann er diese Idee nutzen und die kennen sie ja auch alle. Ne? Also In seiner späteren Philosophie ist es ja so, dass dann diese Überlegungen darüber, dass man beweisen kann oder dass man irgendwie herausarbeiten kann, dass ich auf jeden Fall existiere, solange ich denke oder sowas, dass man das sozusagen zum Angelpunkt für alles machen kann. Diesen Gedanken hat er gar nicht von Anfang an. Also den entwickelt er erst später mit diesem Nachdruck, den man aus seinen Meditationen kennt. Aber was für ihn von Anfang an eine große Rolle spielt, ist eben, dass in jedem Problem, egal von welcher Art das immer ist, sozusagen jemand da ist, der diese Mischung erlebt oder repräsentiert aus dem Bekannten und dem Unbekannten, aus dem Sicheren und aus dem Unsicheren, aus dem Klaren und aus dem Dunklen. Und das ist für Descartes ein ganz, ganz wichtiger, das ist zunächst für ihn ein ganz, ganz wichtiger Punkt gegen diesen aristotelischen Wissenschaftspluralismus. Das ist sein erster Ansatz. Und darum sage ich, diese wesentlichen Veränderungen kommen aus einer Auseinandersetzung mit dem, was Wissenschaft eigentlich ist. Dass es etwas gibt und dass man das fassen muss, wenn man die Wissenschaft als Problemlösungsmethode auffasst, dann ist es naheliegend oder eigentlich nach seiner Auffassung sogar zwingend, nach dem zu schauen, was in jedem Ansatz einer Problemlösung konstant und gleich ist. Damit muss man beginnen, ja, sozusagen. Und das heißt natürlich, dass man eben genau diese Grenzen, die die Wissenschaften der Aristoteles und der ganzen Tradition gegeneinander hatten, dass man die niederreißen muss. Man kommt in der Wissenschaft nicht weit, wenn man da sozusagen 5, 6, 7, 8 und endlich viele verschiedene Projekte nebeneinander betreibt und keiner weiß was vom anderen, so quasi. Natürlich, wenn es nur ums Beweisen geht, wenn es nur ums Beweisen ginge, dann haben die Spezialisten für das eine auf ihrem eigenen Gebiet immer einen Heimvorteil. Aber es geht eben nicht nur ums Beweisen. Ne? Das ist der Punkt. Und so, das ist Descartes, ist der erste Philosoph, bei dem sich wirklich klipp und klar und mit einem enormen Nachdruck und auch mit einer programmatischen Bedeutung die Idee einer Einheitswissenschaft artikuliert. Wissenschaft muss sozusagen als eine betrieben werden. Und im Hintergrund steht, im Hintergrund für diese scharfe Trendwende, ne, steht eben dieser Gedanke von der Problemlösung. Weil es sich um Problemlösung handelt und wenn wir eine allgemeine Problemlösungsmethode haben wollen, ich lese Ihnen da jetzt ein Stückchen vor. Das ist der Anfang eines Textes, den er nie zu Ende geschrieben hat, also den er sozusagen als relativ junger Mensch noch als ein wissenschaftstheoretisches Werk quasi konzipiert hat, wo er eben diese Universalproblemlösungsmethode darstellen wollte. Das heißt Regulae ad Directionem Ingenii, also Regeln zur Ausrichtung unserer Intelligenz quasi. Nicht? Für alle verbindliche und funktionierende Regeln, wie man das, was unsere Intelligenz kann, am besten ausnutzt. Nicht? So dass man wirklich jedes Mittel verwendet, das überhaupt verwendbar ist, das zu einem Ziel führen kann, wenn man in solchen problematischen Situationen ist. Ich lese Ihnen da, dieses Buch ist so aufgebaut, dass das so und so viele Regeln sind, also vor allem ein großer Teil davon eben. Die sind immer relativ kurz, diese Regeln, da steht die Regel, mach es so, und dann kommen zu Erläuterungen. Ich lese mir die erste Regel vor. Das ist auch eben schon ein sehr schöner Text, der auf den Menschen ein Licht wirft, sozusagen. Ein Beispiel für das, was man die richtig bemessene Bescheidenheit nennen könnte. So, Regel 1, es muss das Ziel der wissenschaftlichen Studien sein, die Erkenntniskraft darauf auszurichten, dass sie über alles, was vorkommt, unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt. Ne? Also das Ziel der wissenschaftlichen Studien ist es, die Erkenntniskraft darauf auszurichten, also instand zu setzen, über alles, wirklich über alles, ein unerschütterliches und wahres Urteil herauszubringen. Also das, wenn wir das übersetzen, das, was ich schon vorher an genauerem gesagt habe, jedes lösbare Problem, die Lösbarkeit jedes lösbaren Problems zu garantieren. Ne? Und dann sagt er Folgendes, und das ist jetzt eben unmittelbar im Anschluss die erste dieser Erläuterungen, die sagt ihnen jetzt das, was ich schon vorher ein bisschen skizziert habe. Das ist ein sehr lustiger, trickreicher Text. Lesen Sie ihn, weil ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Es ist eine menschliche Angewohnheit, so oft man zwischen zwei Dingen irgendeine Ähnlichkeit bemerkt, über jedes von beiden auszusagen, was man nur für eines von ihnen wahr gefunden hat, selbst da, wo beide verschieden sind. So hat man die Wissenschaften, die ganz in geistiger Erkenntnis bestehen, unpassenderweise mit den Kunstfertigkeiten, die eine gewisse Übung und Beschaffenheit des Leibes erfordern, verglichen. Und hat gesehen, dass nicht alle Fertigkeiten zugleich von demselben Menschen gelernt werden sollten, sondern dass der leichter ein ausgezeichneter Meister wird, der nur eine Kunst ausübt. Weil ja dieselben Hände für Ackerbau und Zitherspiel oder derart verschiedene Verrichtungen nicht so passend zugerichtet werden können, wenn nur für eine einzige von ihnen. Und daher hat man geglaubt, aber eben fälschlicherweise, dass es mit den Wissenschaften ebenso stünde, dass man sie, je nach der Verschiedenheit ihrer Objekte, voneinander abgesondert, jede für sich, ohne Berücksichtigung der anderen, zu erwerben suchen müsse. Aber darin hat man sich gar sehr getäuscht. Das, was er da jetzt beschreibt, ist die aristotelische Position. Auf jedem Gebiet die Experten und dann so. Aber darin hat man sich sehr getäuscht. Denn da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, sozusagen, wie immer das ist, wo kassiert wird, der Schalter, wo wir unsere Erkenntnis kassieren, auszahlen lassen, ist immer erkennt, ist immer sozusagen unser geistiges Sich ausgenommen. Da alle Wissenschaften nichts anderes sind als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag, und von diesen Gegenständen keinen größeren Unterschied empfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände, so ist es eben nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengern. Denn die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns nicht, wie die Ausübung einer Kunstfertigkeit, von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. Alles, was wir mehr wissen, wird hilfreich sein, wenn wir noch mehr wissen wollen. Und wirklich kommt es mir sonderbar vor und so weiter, dann kommen so ein paar kritische Dinge. Da lese ich jetzt sozusagen vom Ende dieser Erläuterung noch ein kleines Stückchen vor. Man muss also überzeugt sein, dass alle Wissenschaften so miteinander verknüpft sind, dass es viel leichter ist, sie alle gemeinsam zu erlernen, als eine einzelne von den anderen abzutrennen. Wenn also jemand ernsthaft die Wahrheit aufspüren will, so darf er keine vereinzelte Wissenschaft wählen. Sie sind nämlich alle miteinander verbunden und voneinander abhängig. Sondern er sei nur darauf bedacht, das natürliche Licht der Vernunft zu vermehren und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt wirklich von ihm ganz klipp und klar ausgesprochen, das ist eine echt 100% frontale Entgegensetzung gegen das, was wir da bei dem Aristoteles gesehen haben. An diesem Punkt schließen sich jetzt sozusagen zwei oder drei Konsequenzen an, die er sieht. Die kann ich Ihnen nicht beschreiben. Was wir hier sozusagen betonen wollen, was Sie sich vielleicht merken sollten, bevor ich Ihnen die kurz beschreibe, das ist, dass man jetzt schon sehen kann, dass eine natürliche Allianz besteht zwischen einerseits diesem Gedanken der Einheitswissenschaft, den er da hat, und andererseits dem, was man Subjektivierung nennen könnte. Das hängt zusammen. Die Einheitswissenschaft ist deswegen so eine naheliegende Vorstellung von ihm, weil eben in jeder Problemsituation das konstante Element derjenige ist, dem das Problem präsent wird. also der unter Anführungszeichen Erkennende oder der präsumptive Erkennende. Na? An diesem sozusagen Punkt, der zwei Seiten hat, also einerseits Wissenschaftsidee, Augenmerk auf die Situation des Erkennenden, an diesem Punkt entwickelt sich das oder wird manifest, das erste Mal kommt sozusagen richtig raus, das, was man das prinzipielle erkenntnistheoretische Element, das grundlegend erkenntnistheoretische Element in der neuzeitlichen theoretischen Philosophie nennen kann. Und das wird bei Descartes auch sofort ganz scharf sozusagen ausgenutzt, also da entsteht sofort ein Zug und das in eine bestimmte Richtung, und das sind jetzt genau diese Punkte, die ich Ihnen nicht erläutern kann. Nämlich, also jetzt müssen wir sozusagen dieses Potenzial des Wissens insgesamt, diese menschliche Weise, die immer ein und dieselbe ist, ne? Also das müssen wir jetzt versuchen zu optimieren. Und sein erster Schritt ist eben gleich so ein Trick oder der wesentliche Schritt ist, dass wenn wir seine universale Problemlösungsmethode finden wollen, das nur dadurch geht, dass wir feststellen, welches das Problem ist, das wir als erstes lösen müssen. Also wir können sozusagen eine universale Problemlösungsmethode, wir können nicht hergehen und sagen, ich entwickle jetzt eine universale Problemlösungsmethode. Einfach so. Sondern die universale Problemlösungsmethode ist selbst schon das Resultat der Lösung des ersten Problems und wichtigsten Problems, das wir überhaupt haben. Und das ist das Problem, dass wir sozusagen nicht wissen, was unsere intellektuellen Fähigkeiten eigentlich sind und was sie können. Ja? Das heißt, das erste Problem, das überhaupt gelöst werden muss, bevor man an irgendein anderes Problem denkt, ist das Problem, was ist und was kann unser Erkenntnisvermögen. Und dieses Problem hat selbst die Form, sozusagen, das ist wirklich ein Problem, und dessen Lösung ist sozusagen die Befestigung der Grundlinien einer allgemeinen Problemlösungsmethode, die dann auf jedes Problem angewendet werden kann. An dieser Idee können Sie sehen, wie radikal und wie scharf diese Wende ist. Es bleibt sozusagen von allen Problemen, die es in der Wissenschaft gibt, zunächst einmal nur ein einziges über. Ja, also es ist völlig wurscht, gibt es irgendwelche Dinge, die sich von selbst bewegen, was ist die Farbe, was ist Gewicht, was ist natürlich, das sind alles Sachen, mit denen die werden auf Eis gelegt, ja, die Konten sozusagen der Leute, die da auf bestimmte Lösungen gesetzt haben, werden eingefroren, und wir wenden uns einer einzigen Frage zu, was ist und was kann unser Erkenntnisvermögen, weil wir das selber, dass unser Erkenntnisvermögen als solches uns selbst nicht transparent ist. In unserem eigenen Erkenntnisvermögen gibt es etwas, was wir nicht kennen. Aber wenn das Problem lösbar ist, muss es natürlich in unserem Erkenntnisvermögen auch etwas geben, was ganz sicher ist. Und das ist sozusagen, diese Idee ist für ihn der Schlüssel dann zu seiner allgemeinen Klassifikation der Probleme. Also diesen Zusammenhang sollte man ungefähr sozusagen verstehen bei Descartes. Sie müssen nichts Spezielles über ihn wissen oder irgendwelche Textstellen, aber das ist sozusagen der Zusammenhang, an dem sich am besten und am drastischsten fassen lässt, was eben die moderne Philosophie von der alten Philosophie, wenn man diese ganz grobe Unterteilung Neuzeit und Antike hernimmt, unterscheidet. Ne? Diese Wende, diese ganzen Unterscheidungen, die da gemacht werden, sind dann alle flachgelegt. Ne? Es gibt eine einzige Sache, mit der man sich zu beschäftigen hat. Das gibt natürlich jetzt der Philosophie eine vollkommen andere Position in Beziehung auf die Wissenschaften. Ne? Das gibt eine vollkommen andere Position in Bezug auf die Wissenschaften. Bei Aristoteles war die Rolle der Philosophie in Bezug auf die Wissenschaften sozusagen, das war sozusagen im Prozess der Forschung war die Philosophie der Terminator. Das war sozusagen in dem Prozess der Forschung, der von der Empirie über das Expertenwissen und dessen Systematisierung, die letzte Stufe, die Prinzipienforschung leistet. Und setzt eben schon diesen ganzen Gang der Läuterung der Erfahrung voraus. Und davon unabhängig gibt es dann noch sozusagen diese Philosophie als eigene Wissenschaft. Aber in Bezug auf die Wissenschaft war die Philosophie ein Dienstleister. Sozusagen der, der letztlich dann für das Finish verantwortlich war, so aber ein Dienstleister. Denn hier ist das jetzt ganz anders. Also hier ist da eine sozusagen philosophische Reflexion, ohne die das wissenschaftliche Denken sozusagen gar nicht in Gang kommt. Jetzt ist die Philosophie selbst Begründerin für alles, was in der Wissenschaft relevant ist. Weil das kann keine einzelne Wissenschaft sein, sondern das ist eben eine selbstständige Aufgabe, herauszubekommen, was eigentlich unser Erkenntnisvermögen ist, was es leisten kann. Und diese Bestimmung dessen, was es leisten kann, die ist eben dann umzumünzen in so eine Klassifikation der Probleme überhaupt nach Komplexitätsgrad. Was ist ein einfaches Problem, was ist ein schwierigeres Problem? Und da gibt es natürlich gewisse ausgezeichnete, besonders einfache Stufen und so weiter. Und dann so die charakteristischen Theorien von Descartes, die das mit den komplexeren Problemen gemacht werden muss. Also das ist sozusagen der mehr erzähle ich Ihnen jetzt nicht sozusagen als Hintergrund vor dem wir jetzt ein bisschen auf Kant zu schauen beginnen. Das ist natürlich jetzt noch einmal ein ordentlicher historischer Abstand, also nicht nur in Jahren, sondern auch noch in Umbrüchen. Aber gewisse von den bekanntesten und berühmtesten Ideen von Kant machten sie nach wie vor am besten eben als Konsequenzen oder als Radikalisierungen von dem verständlich oder als Änderungen an dem verständlich, was wir jetzt da kurz gezeichnet haben. Also, wir haben ein kleines bisschen Verspätung in der Vorlesung. Mein Plan ist eben der, Ihnen da heute noch was zu sagen, relativ textnah zu dieser einen Stelle in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, dieser allerberühmtesten Kant-Stelle überhaupt, und das ist ja einer der Texte, die Sie lesen sollen, und darum rede ich da über das auch ein bisschen. Diese Stelle mit der kopernikanischen Wende. Und das spielt sich zu auf einen bestimmten Begriff, der davor kommt, auf diesen Seiten, nachdem der Name des Kopernikus gefallen ist, auf diese Idee eines sogenannten Experiments der Vernunft. Und dann möchte ich Ihnen eben in der nächsten Stunde, also das ist die erste Stunde nach Ostern, ein bisschen was erzählen, oder ein bisschen was interpretieren oder dazu sagen zu diesen anderen Texten, die wir da haben, zu diesen Einleitungen zur Kritik der Urteilskraft, insbesondere zu der dann veröffentlichten, aber auch die erste nicht veröffentlichte und etwas längere ist ja sehr wichtig. Das bringt uns ein kleines bisschen aus unserer Bahn heraus, aber das ist insofern eine interessante Sache, als dass im Texte sind, die nochmal Stellung nehmen zu der Frage, was ist theoretische Philosophie als solche und wovon unterscheidet sich eigentlich theoretische Philosophie? Also was ist die Stellung nach Kants Auffassung von theoretischer Philosophie in der Philosophie insgesamt? Was gibt es da noch und wo und wie ist ihr Verhältnis zueinander bestimmt? Und in einem dritten Teil werde ich Ihnen dann ein bisschen was noch sagen zu einer speziellen Frage, die aber in Kants Denken sehr, sehr wichtig ist, nämlich zu der Veränderung seiner Auffassung von Logik unter dem Einfluss eben dieser Wende zum Erkennen. Also wie hat diese Wende zu der Auffassung der Wissenschaft oder des Denkens überhaupt vom Erkennen her und nicht von dem, worauf es sich richtet, von dem Ding her, wie hat sich das ausgewirkt in seiner Auffassung von Logik? Das ist ein bisschen eine spezielle, und im Grunde ist es eigentlich eine relativ schwierige Frage, aber sie dient uns zur Überleitung zu unserem nächsten Schwerpunkt, wo wir da über Gottlob Frege und Bertrand Russell dann ein bisschen was sprechen werden. Das ist eventuell dann in der zweiten Stunde nach Ostern, das ist so ein Übergang von Kant weg. Ne? Aber die Programmpunkte jetzt, heute mal diese Stelle mit der kopernikanischen Wende und dem Experiment der Vernunft und dann nächstes Mal diese Sachen über den Unterschied von Kritik und System und diese Überlegungen über die theoretische Philosophie im Ganzen der Philosophie. Also ich lese mir das einmal vor, da so zuerst wörtlich und dann ein bisschen kursorisch. Das sind, vielleicht kann ich Ihnen auch ein bisschen vermitteln, ein kleines bisschen, obwohl Sie haben ja extra eine Lehrveranstaltung, die heißt Lektüre pro Seminar, wo Sie lesen lernen, aber ein ganz kleines bisschen wollen wir jetzt auch lesen und nicht nur. Also da sagt er, mit der Metaphysik schaut es nicht so gut aus. Und was machen wir, damit wir da in ein besseres Ding? Also die Idee ist die, dass die Metaphysik sozusagen also eine eigene Wissenschaft in einer prekären Lage ist und sozusagen ein bisschen zu befürchten ist, dass die Metaphysik so quasi alle ihre Gegenstände verliert. Also, dass das, was Naturphilosophie war, jetzt, insbesondere mit Newton, so etwas wird, was eigentlich überhaupt immer mehr Philosophie ist und was sozusagen genug hat und ausreichend abgesichert funktioniert, wenn es mathematische Grundlagen hat, statt philosophischen Grundlagen und solche Sachen. Und sagt er, da komme ich dann gleich noch einmal ein bisschen ausführlicher zurück, mit der Metaphysik schaut es gar nicht so gut aus, was kann man tun, damit wir in den Aufgaben der Metaphysik besser fortkommen. Und da sagt er, das Heilmittel könnte sein, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, statt umgekehrt. Also jetzt müssen Sie aber beachten, dass er von der Metaphysik spricht und nicht von irgendwas anderem. Dazu kommen wir dann später, aber jetzt spricht er an dieser Stelle aus, schließlich einmal von der Metaphysik, dass in der Metaphysik darum geht, dass sich da die Gegenstände nach unserem Erkenntnis richten, wäre eine bessere Annahme, um da was Vernünftiges herauszubringen, als wenn man immer davon ausgeht, auch hier müsse sich, oder hier müsse sich die Erkenntnis nach den Gegenständen richten. Diese Sache mit der Umkehrung, die würde uns bessere Chancen zur Möglichkeit einer Erkenntnis a priori geben. Was damit gemeint ist mit diesem a priori, da werden wir auch gleich noch was sagen. Das Wichtige ist, dass er jetzt fortsetzt, indem er sagt, es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht so recht fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, ausprobierte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man, und jetzt bitte ich ein bisschen aufzupassen, in der Metaphysik kann man nun, was die Anschauungen der Gegenstände betrifft, also zunächst können Sie dieses Wort Anschauungen durchaus sozusagen als eine Verlängerung dessen betrachten, was da in diesem Kopernikus, in dieser Kopernikus-Referenz ist. Ne? Dass man eben schaut, wie da. Ne? Man macht die Augen auf und sieht die Sterne und wenn man sozusagen jede Nacht ein bisschen aufbleibt, bis wirklich finster, dann kann man diese Bewegungen, verschiedene Arten von Bewegungen, sehen über verschiedene Zyklen hinweg. Also in der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne. Richtet sich aber der Gegenstand als Objekt der Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnis werden sollen, nicht stehen bleiben kann. Anschauungen, so wie, wir machen die Augen auf, sehen die Sterne, ne? Morgen auf die Nacht schaut es schon wieder ein ganz bisschen anders aus, vor allem im Laufe der Nacht ändert sich was und so, ja. Anschauungen. Wenn sie aber Erkenntnis werden sollen, das heißt, jetzt wieder in Bezug auf den Kopernikus, wenn ich ihnen eine Deutung, wenn ich sie erfolgreich deuten will, ne? Und der Kopernikus ist von einer Deutung zur anderen, ne? Wenn ich die Gesetze kennen will, warum? Wenn zum Beispiel im Sinne einer Vorhersage, ne? Wirst sehen, wenn du im Herbst rausgehst, stehst du auf dieselbe Stelle, schaust in dieselbe Richtung, dann wirst du sehen und so weiter, ne? Na, Wettmacher und Tausender und so, ne? Ja, also das ist gemeint, die Anschauungen und Unterschieden von den Anschauungen ihnen eine Deutung geben, eine Erkenntnis daraus machen, etwas daraus machen, worauf man setzen kann, nicht nur was man erlebt, sondern wo man Tausender drauf setzt, dass man sagt, so ist das, ich weiß, wie das funktioniert, am 21. September wirst du das und das sehen, ne? Ja? Wenn der Himmel klar ist, verstehen Sie, was da gemeint ist, ja. Also, weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnis werden sollen, nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgendetwas als Gegenstand beziehen und diesen durch sie bestimmen muss, so kann ich entweder annehmen, die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung zustande bringe, richten sich auch nach dem Gegenstand, dann bin ich wieder auf Feld 1. Er sagt, dann bin ich wieder in derselben Verlegenheit wie bei den Anschauungen, wie ich nämlich a priori etwas davon wissen könnte. Oder ich nehme an, die Gegenstände richten sich nach diesen Begriffen. Da sehe ich sofort eine leichtere Auskunft, weil Erfahrung selbst eine Erkenntnisart ist, die Verstand erfordert, na und so weiter und so weiter. Und also, jetzt habe ich Ihnen einmal nur vorgelesen, damit Sie sehen, wie das im Tenor sozusagen zu dem dazu passt, was wir da vorher über Descartes gesagt haben. Also das fasst jetzt mit dieser Kopernikus-Metapher ein wesentliches Element wieder, was wir da schon bei Descartes gesehen haben. Schau nicht auf die, warten nicht darauf, dass nur die Gegenstände sagen, was mit ihnen los ist. Weil die Gegenstände sind alle verschieden und die ergeben keine harmonische Vielstimmigkeit. Ja? Sondern und tu nicht, indem wenn der eine Gegenstand was zu dir sagt oder sozusagen behandelbar scheint, sozusagen jetzt sagt, ich werde Spezialist für das und alles andere vergesse ich. Ne? Sondern schau auf deine Anschauungen selbst und lass die Gegenstände als zweites kommen. Schau auf die Begriffe, die du verwendest selbst und lass die Gegenstände als zweites kommen. Schau, ob es nicht in unserem Erkenntnisvermögen als solchen gewisse Elemente gibt, die immer schon sozusagen prägen oder verantwortlich sind für dasjenige, was du da herausbekommen willst über die Erscheinungen. Also das ist durchaus noch ein Wiederaufnehmen dessen, was ich Ihnen, ja, können, müssen Sie erkennen können, ne? Oder können Sie erkennen, von dem, was wir da an dieser Descartes-Stelle gehabt haben. Und in einer gewissen Weise kann man vielleicht sagen, ist es auch eine Verschärfung. Ne? Und dieses a priori, das können wir durchaus jetzt einfach verstehen als eine Wiederaufnahme dieser kartesischen Idee, dass es, wenn wir eine allgemeine Problemlösungsmethode entwickeln wollen, wir auf dem Weg zu dieser Entwicklung ein bestimmtes Problem als allererstes lösen müssen, nämlich das Problem unserer Erkenntnis selbst. Die Beziehung herrscht zwischen dem, was wir über unser Erkennen selbst schon sicher wissen und dem, was wir über unsere Erkenntniskraft selber noch gar nicht wissen, was wir erst kennenlernen wollen, um es auch wirklich ausschöpfen zu können in der Lösung aller Probleme. Ja? Ist das? So können wir dieses a priori voraus verstehen. Man kann das a priori auch so verstehen, dass es also ich versuche Ihnen jetzt für diesen, weil ich darüber eben nicht zu viel reden will, versuche ich Ihnen eine billige, aber halbwegs funktionierende Erklärungen dafür zu geben. Ne? Zum Beispiel auch, wenn man an die Wissenschaft denkt, dass eben Kant's, das kommt jetzt dann noch ein bisschen deutlicher aus, Kant's, aber so wie bei Descartes, ne? Also wenn wir die Wissenschaft als Forschung sehen und nicht nur als Beweisen, dann wollen wir ja nicht damit sagen, dass wir nur jetzt überall rumrennen und schauen, was gibt's denn da Neues oder so. Ne? Sondern, wenn wir die Wissenschaft als Forschung verstehen, dann ist eben nach Descartes und auch bei Kant das Wesentliche, dass wir für diese Forschung eben eine Methode, eine Planbarkeit, eine Vorhersehbarkeit entwickeln. Also, dass wir eben für die Erfahrungen, die wir machen werden, vorher festlegen, was wir als Antworten akzeptieren können. Ne? Und das ist auch etwas, was in diesem A priori steckt. Also, wo man immer sagt, na, über die Erfahrung etwas wissen, bevor man die Erfahrung gemacht hat. Ne? Ist das, was in diesem Begriff des A priori drinnen steckt. Dass wir über die Erfahrung schon etwas wissen wollen, bevor wir sie gemacht haben. Und da kann man irgendwelchen Dummköpfen natürlich leicht jetzt sozusagen einreden, dass das ein heilloses Paradox ist und dass man diese Theorie vergessen muss. Aber das ist in Wirklichkeit was ganz Normales und Natürliches. Dass wenn die Erfahrung eben nicht nur etwas ist, was uns zustößt, weil wir von der einen Situation in die andere fallen, jetzt wird mein Kübel heißes Wasser über den Kopf geschüttet und meine Situation ist eine völlig andere und durch diese Erfahrung jetzt auf lange Zeit geprägt oder so. Sondern wenn wir unter Erfahrung was verstehen, was organisiert im Zusammenhang einer systematischen Erforschung von Neuem wissenschaftlich stattfindet, dann ist natürlich klar, dass man über die, bevor man sie macht, auch schon was sagt. Ne? Wir werden das gleich nochmal deutlich. Also so würde ich dieses A priori, und damit können wir das mal vielleicht auf sich beruhen lassen, verstehen. Also soweit erkennen wir denselben Impuls, wie wir da bei dem Descartes beschrieben haben. Aber wenn Sie ein bisschen zugehört haben, bei dem, was ich vorgelesen habe, dann haben Sie doch auch da so gewisse Elemente registriert, die ein bisschen in die andere Richtung gehen. Zum Beispiel, dass er im Unterschied zu dem, was ich Ihnen über Descartes gesagt habe, doch einen gewissen Wert darauf legt, eine Vorstellung davon hat, dass Erkenntnis ihren Sinn eben in Bezug auf Gegenstände hat. Während ich Ihnen über den Descartes erklärt habe, dass dem das sozusagen relativ wurscht ist, dann geht es nur darum, sozusagen diese Unsicherheit in Sicherheit zu verwandeln. Ne? Und ist ihm nicht so wichtig, ob sozusagen für das, was da jetzt dann entwickelt wird, an einer zum Beispiel sicheren Deutung so einer Situation, die vorher undurchsichtig war, transparent machen, das ist, ob das jetzt sozusagen auf, in der Sache selber eine Referenz überhaupt hat. Aber bekannt hier, da steht doch, wenn ich nicht nur bei diesen Anschauungen bleiben will, sondern eine Erkenntnis haben will, das heißt, sie auch auf Gegenstände beziehen. Das ist eine kleine Veränderung. Also seine Theorie ist nicht mehr eine Theorie von der Art, wie fühle ich mich am sichersten, was kann ich tun, um in Unsicherheit Sicherheit zu erzeugen, und eben sozusagen prinzipiell und nicht nur durch Anrufen beim Security Department, sondern in seiner Theorie gibt es so etwas wie einen objektiven Anspruch. Erkenntnis ist, das haben wir eigentlich vorgelesen, Erkenntnis ist Beziehung einer Anschauung auf einen Gegenstand. Das heißt eigentlich erkennen, eine Anschauung haben und diese Anschauung aber nicht nur so haben, sondern auch auf einen Gegenstand beziehen können. Weil ich aber bei diesen Anschauungen, wenn sie Erkenntnisse werden sollen, nicht stehen bleiben kann, sondern sie als Vorstellungen auf irgendwas als ihren Gegenstand beziehen muss. Wenn es eine Erkenntnis sein soll, dann muss es auf einen Gegenstand bezogen werden können. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass sich das, das merken, diese Stelle, und sozusagen, dass da heraus schaut, dieser Satz aus dem Text. Und hier haben wir im Grund schon sozusagen ein kleines Problem, an dem man ein bisschen was erklären kann, über seine Philosophie, ganz direkt am Text. Zuerst hat er gesagt, die Anschauungen dürfen sich nicht nur nach den Gegenständen richten. Das war die Sache mit der, dazu hat er sich den Kopernikus als Zeugen gerufen. Aber wenn daraus Erkenntnis werden soll, müssen sie auf irgendwas als ihren Gegenstand bezogen werden. Also was sieht man? Man sieht, dass er von Erkenntnis eine bestimmte Vorstellung hat. Er hat von Erkenntnis eine Vorstellung als von etwas Strukturierten. Erkenntnis ist eine Beziehung bei ihm. Ja? Nicht ein Zustand. Erkenntnis ist nicht ein Zustand, sondern eine Beziehung. Etwas ist nicht schon dadurch, dass ich es als eine Vorstellung, die ich habe, identifizieren kann, eine Erkenntnis. Also Beispiel. Anna geht herum da draußen vor der Uni mit seinem Freund und sagt, das schaut aber grimmig aus. Und darauf sagt der andere, was schaut grimmig aus? Ist da überhaupt irgendwas, was grimmig ausschaut? Oder fühlst du vielleicht nur dich selber grimmig? Ist in dir vielleicht nur, ne? Der sagt, das schaut aber grimmig aus. Und der sagt, was schaut grimmig aus? Es scheint die Sonne, die Osterhasen hüpfen mit den Eiern und so hin und her und die Tulpen blühen auf und Musik spürt und so. Und der sagt, das schaut grimmig aus. Und sagt, was schaut grimmig aus? Ich habe den Verdacht, in Wirklichkeit gibt es da gar nichts, was grimmig, außer nicht ein was grimmig, sondern du hast einfach ein Grimm, vielleicht, oder? So, das ist genau dieser Unterschied, auf den diese Rückfrage zieht, ist genau der Unterschied zwischen dem, der hat das Gefühl, also das ist ja nur eine Analogie, der hat das Gefühl, oder in ihm ist ihm diese Vorstellung des Grimmigen, aber sie ist nicht auf etwas bezogen, von dem man sagen kann, das ist das Grimmige. Erkenntnis wäre eben erst der Bezug einer solchen Anschauung auf einen Gegenstand, also die Identifizierung von etwas als grimmig. Jetzt, wo der Erste schon fast glaubt, er hat ihn erwischt in seiner Depression, nicht, wo der sagt, in Wirklichkeit ist alles picobello und so, nur in dem ist er grimm, in dem Moment sagt er, der Polizist dort schaut grimmig aus. Ne? So, jetzt hat er die Anschauung, die er hat, also das Gefühl, das er hat, das, was nur in ihm ist, das hat er jetzt auf einen Gegenstand bezogen. Ne? Sagt er, der ist es, der grimmig ausschaut. Ne? Auf den hat er gar nicht geschaut, der hat das gar nicht wahrgenommen, dass da ein Polizist ist. Der, und so, ja. Jetzt haben wir es, ne? Sozusagen, jetzt haben wir das eingelöst, auf den Gegenstand bezogen. Aber das Problem ist natürlich das, wenn ich gerade vorher die Anschauungen von den Gegenständen gelöst habe, und sage, ich lasse mir die Anschauungen nicht von dem Gegenstand vorschreiben, sondern ich gehe sozusagen, lasse die Gegenstände sich nach den Anschauungen richten, wozu er den Kopernikus als Zeugen gerufen hat. Wie komme ich dann wieder zu ihnen zurück? Wenn ich die Anschauung von den Gegenständen gelöst habe, wie komme ich dann wieder, was ja jetzt von mir verlangt wird, von den Anschauungen wieder zu seinem Gegenstand zurück? Und da kommt die nächste charakteristische Idee von Kant, nämlich dieser Gedanke, dass der Rückweg von den Anschauungen zu jenen Gegenständen, von denen sie gerade getrennt wurden, mit Hilfe von Begriffen funktioniert. Also sagt er dann, also das wird mit Begriffen gemacht. Er sagt dann, weil ich aber bei diesen Anschauungen nicht stehen bleiben kann, ohne sie auf etwas als Gegenstand zu beziehen, so kann ich annehmen, dass die Begriffe, wodurch ich diese Bestimmung zustande bringe, sich jetzt ihrerseits und so weiter. Für die Begriffe wird dann jetzt wieder dasselbe Dilemma aufgeworfen oder dieselbe Alternative aufgeworfen, die richten sich nach den Gegenständen oder die Gegenstände nach den Begriffen. Aber so weit sind wir noch nicht, sondern das Erste, was wir festhalten ist, er hat sozusagen da den Gegenstand und jetzt kann man sie in Bezug auf die Anschauungen, die wir von den Gegenständen haben, vorstellen, dass sich entweder Variante 1 die Anschauungen nach den Gegenständen richten, das ist der Pfeil 1, oder Variante 2 die Gegenstände nach den Anschauungen richten. Und er optiert ja zunächst einmal im Sinne des Kopernikus eben dafür, dass man das in der Variante 2 die Gegenstände, aber dadurch sind die Anschauungen, dieses setzt voraus, dass da zuerst eine Trennung stattgefunden hat und die Anschauungen jetzt eben sozusagen von den Gegenständen nichts mitbekommen haben. Daher, wenn es jetzt darum geht, dass ich diese Anschauung wieder zurückbeziehen soll auf die Gegenstände, es nicht möglich ist, einfach zu sagen, da geht den Weg wieder zurück, den ich gekommen bin. Also es funktioniert nicht mit einem Ariadne-Faden-Prinzip. Weil ich habe mich ja von dem Gegenstand getrennt. Wie komme ich von der Anschauung sozusagen zu dem Gegenstand wieder zurück? Da sagt er, mittels Begriffen. Begriffe sind sozusagen die Instrumente, die ich verwende, um Anschauungen wieder auf Gegenstände zurückzubeziehen. Ja? Letztlich, das werden wir sehen, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt sozusagen in diesen nächsten eineinhalb Stunden Ihnen alles erklären werde, aber ich hoffe, das kann ich vielleicht danach mal ein bisschen genauer sagen, aber jetzt schicke ich das nur voraus. Letztlich ist es so, dass in Kants Philosophie oder in seiner theoretischen Philosophie Begriffe überhaupt nichts anderes sind, zu überhaupt gar nichts anderem verwendet werden können, als Anschauungen auf Gegenstände zu beziehen. Also letztlich ist die Auffassung von Kant die, nämlich zu Begriffen, dass man mit Begriffen nichts anderes machen kann, als sie zu verwenden, um Anschauungen, oder man könnte auch ein moderneres Wort nehmen, irgendwelche Daten, ja, sozusagen in einer regelmäßigen Weise auf Gegenstände zu beziehen, über die diese Daten halt sozusagen was aussagen. Und die Art und Weise, wie sie etwas über gewisse Gegenstände aussagen, das wird dann durch die Begriffe, mit denen man sie auf diese Gegenstände bezieht, gemacht. Also alles das, was ich mir da jetzt erzählt habe, ist natürlich, nehme ich an, trotz vieler Bemühungen bei diesem A priori, höchst erklärungsbedürftig. Das sind alles Dinge, die sich nicht von selber erklären. Und wir wollen sie in zwei Hinsichten ein bisschen erläutern oder uns verständlich machen, was er da sagt. Ja? Aber das ist eine charakteristische Figur, ja, hier, die er da hat, die wir so in dieser Weise bei Descartes nicht gefunden haben. Ne? Aber und die man bei ihm auch nicht finden kann. Aber die wollen wir uns ein bisschen verständlicher machen. Und zwar machen wir das in zwei Hinsichten, die sehr naheliegend sind. Nämlich einerseits machen wir uns das ein bisschen verständlicher im Hinblick auf das, was im Text unmittelbar folgt. Auf das, was ich Ihnen vorgelesen habe. Und was da unmittelbar folgt im Text, das ist eben dieses Konzept von einer veränderten Methode der Denkungsart, wie er sagt. Und im Zentrum dieses Konzepts einer veränderten Methode der Denkungsart steht dieser Begriff eines Experiments der Vernunft. Ne? Das wollen wir uns ein bisschen erklären. dieser Begriff eines Experiments der Vernunft, der basiert, der beruht ganz genau und vollständig auf dieser Unterscheidung, die wir da gerade kennengelernt haben, nämlich zwischen Anschauungen und Begriffen. Das ist ja ganz, sozusagen, die Items, die in unserer Intelligenz eine Rolle spielen, sind mindestens von zwei grundlegend verschiedenen Arten, nämlich Anschauungen einerseits und Begriffe. Und die, um die es eigentlich geht, sind eben die Anschauungen, ja, bei denen aber, weil wir sie vor den Gegenständen vorhergehen lassen wollen, das Problem ist, wie beziehen wir sie denn dann eigentlich auf die Gegenstände zurück, von denen wir sie vorher getrennt haben, und da sind sozusagen als Instrumente die Begriffe. Also in Wirklichkeit ist es so, worum es immer geht, ist sozusagen eine Anschauung von einer Sache zu haben und zu wissen, dass es eine Anschauung von dieser Sache ist, und zwar von diesem Aspekt dieser Sache. Das ist das, was wir wissen wollen. Wir wollen, oder was wir ihn erkennen wollen. Wir wollen sehen, was es ist, so quasi. Wir wollen eine Anschauung haben und wissen, was es ist. Und das geht nicht von selber. Die Sachen kommen nicht und schicken uns eine Anschauung von sich und sozusagen mit einer Unterschrift, so schaue ich aus, ich, das kleine Atom oder so. Ne? So ist das nicht, sondern und so weiter, wenn wir das Herumtappen beenden wollen, dann müssen wir zu diesem kartesischen Schritt entschließen, die Erkenntnis zuerst untersuchen, bevor wir die anderen Sachen untersuchen, das ist diese Trennung, aber wie kommen wir dann wieder dorthin zurück? Und die Begriffe spielen eine ganz andere Rolle, ne? Die Begriffe sind in diesem Bild zunächst einmal nichts anderes als Instrumente, mit denen man eben genau das leistet, dass die Anschauungen wieder auf die Gegenstände bezogen werden können. Und diese Unterscheidung von Anschauung und Begriff, das ist die zentrale Sache, um die es geht bei diesem Experiment der Vernunft. So, also kann sein, dass ich da bis zur nächsten Woche brauche, bis zur nächsten Woche, aber werden wir sehen. Also da liest man einfach ein Stückchen weiter von dort aus, wo ich aufgehört habe. Andererseits ist es ja so, dass das Wort Experiment, das er da verwendet, wenn er den Ausdruck prägt, Experiment der Vernunft, ja nicht sozusagen aus dem Blauen kommt. Das fällt ja nicht vom Himmel, sondern es hat in dem Text selber eine gewisse Motivation. Und er spricht auch dort, wo er sagt, Experiment der Vernunft, wo er das dann sagt, eine Seite weiter, da spricht er ja auch davon, dass es sich hier um eine dem Naturforscher nachgeahmte Methode handelt. Also mit dem Wort Experiment schaut er sozusagen aus den Augenwinkeln auf uns, was die Physiker machen oder verstehen. Und insofern ist diese ganze Sache aus dem heraus motiviert, was vor dem vorgelesenen Text steht. Ich nehme an, Sie haben diesen Text ja sowieso schon mal alle irgendwo gelesen oder was darüber gehört, nämlich was vor diesem Text steht, mit dem die Metaphysik ist in einer misslichen Lage und mit dieser Anrufung des Kopernikus, das ist ja diese hochberühmte Stelle über den Galilei mit seinen Kugeln auf der schiefen Ebene. Und diese Stelle, die bereitet ja die Kopernikus-Anspielung vor. Das ist ja diese Figur des Wendens, sozusagen von den Gegenständen etwas zu erwarten, Hinwendung zu den Gegenständen vorschreiben, was sie uns sagen sollen, oder die Sprache vorschreiben, in der sie uns über sich Auskunft geben, das ist ja dort schon vorbereitet. Ne? Also ich lese Ihnen das noch einmal vor, diese Sache. Also man sagt auch, mit der Physik war es natürlich nicht so, dass die immer schon eine richtige Naturwissenschaft war, sondern, sagt er interessanterweise, das sind ja auch diese antiaristotelische Haltung natürlich. Es ist erst etwa anderthalb Jahrhunderte, dass die Physik wirklich eine Wissenschaft ist. Es ist erst seit kurzem, ist die Physik wirklich eine Wissenschaft. Und das entscheidende Ereignis ist eben dieses, als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen oder Torricelli die Luft ein Gewicht, das er sich zum Voraus dem einer ihm selbst bekannten Wassersäule gleich gedacht hatte, tragen ließ und so weiter und so weiter. Also wie die angefangen haben, sozusagen nicht nur hinzuschauen, was machen die Sachen, sondern selber aktiv zu werden und zu schauen, wie reagieren die Sachen auf meine Intervention. Ja? Da ging allen Naturforschern ein Licht auf. Und sie begriffen, dass die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem eigenen Entwurf hervorbringt. Dass sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müsse, auf ihre Fragen zu antworten. Also dieses Nötigen, auf die Fragen zu antworten, das besteht natürlich darin, dass man sagt, also Sie kennen alle diese berühmte Stelle von Galileo, der sagt, das Buch der Natur und der Sprache der Geometrie sprechen und lesen. Worin besteht denn das, dass man das Buch der Natur und der Sprache der Geometrie liest? Das wird nicht so gemacht, dass man sich vor dieselben Sachen, vor denen man schon seit 2000 Jahren steht, hinstellt und sagt, red jetzt geometrisch, ne, zu mir, sondern das besteht, also Nötigung heißt nicht sozusagen, in dem Sinne einen Befehl zu erteilen, sondern Nötigung heißt hier, von der Interaktion zwischen den Naturdingen nur genau das überhaupt in Betracht zu ziehen, wofür man selber vorher sozusagen eine Eichung vorgenommen hat. Indem man selbst gewählte Schwere und gesagt hat, das ist die Einheit, das sind fünf Einheiten, oder das ist dieses Gewicht der Luftzeile, das ist fünfmal das Gewicht und so weiter. Ne? Also das Nötigen besteht in diesem Ausblenden von allem anderen und nur auf das schauen, was eine Antwort auf eine präzis gestellte Frage ist. Um wie viele Einheiten ist das Gewicht auf der Seite rauf oder runter gegangen? Alles andere interessiert mich nicht, ob es dabei kracht oder ob die Waage zerbricht oder das ist alles egal, oder? Ne? Das ist der da sehen Sie, hier an dieser Stelle, das ist schon genau dieselbe Denkfigur. Die Vernunft sieht nur das ein, was sie selbst nach ihrem Entwurf hervorbringt. Das bereitet schon diesen Kopernikus-Gedanken vor. Wir müssen sozusagen, das Nötigen heißt, wir akzeptieren Antworten von der Natur nur in der Sprache, die wir festgelegt haben. Und das ist die Sprache sozusagen der Geometrie. Das heißt nicht, wir sagen zur Natur, red geometrisch statt biologisch oder so, sondern red weiter, wie du immer geredet hast. Aber wir werden nur mehr die Antworten in Betracht ziehen, die in der von uns festgelegten Sprache erfolgen. Das ist diese Idee des Nötigens. Und wenn Sie dabei jetzt schauen, wie diese Galilei-Stelle beginnt, dann fängt er an mit den Worten, mit der Naturwissenschaft ging es weit langsamer zu, bis sie auf den Heeresweg der Wissenschaft kam. Also das steht auch schon als ein Glied im Rahmen eines Vergleiches. Da war schon vorher von was anderem die Rede, wo es offensichtlich schneller gegangen ist, bis es zu einer Wissenschaft wurde. Das heißt, diese Passagen, die motivieren, warum er, wenn er von Experiment der Vernunft spricht, das Wort Experiment verwendet und die sich da auf diese physikalischen Theorien beziehen, die muss man noch weiter zurückbeziehen, weil diese Erwähnung der physikalischen Theorien selber schon nur in einem Vergleich steht. Und da kommt man jetzt dann auch gleich ganz zurück zum Anfang der Vorrede. Das ist ja nicht weit, das sind ja nur drei Seiten noch, bis man beim Anfang ist. Das alles steht im Rahmen sozusagen einer Überlegung, die in Form eines Vergleichs durchgeführt wird, im Rahmen einer Überlegung, die sich die Frage stellt, was ist eine Wissenschaft? Was ist eine Wissenschaft und ist die Metaphysik eine Wissenschaft? So beginnt diese Vorrede. Und der Gedankengang dieser Vorrede, das ist das, was wir jetzt zuerst besprechen. Also wir haben diese Stelle gehabt, die ich Ihnen vorgelesen habe, mit den Anschauungen und mit den Begriffen. Und wenn man weitergeht, werden wir ein bisschen uns unterhalten über die Sache mit dem Experiment der Vernunft. Aber damit wir das wirklich verstehen, müssen wir auch das lesen, was davor steht. Und was davor steht, wo er dann auf diesen Experimentgedanken ja kommt, ist im Grunde ein Gedanke darüber, was ist eine Wissenschaft und ist die Metaphysik eine Wissenschaft. Und das ist der Gedankengang, der bis dorthin abläuft, ist ein stufenweiser Vergleich verschiedener Formen des Wissens, die als Kandidaten für Wissenschaft in Frage kommen. Das ist ein stufenweiser Vergleich. Und zwar die Kandidaten, die da auftanzen, sozusagen, die alle Prätendenten sind und sagen, ich möchte eine Wissenschaft sein, ich bin eine Wissenschaft. Das sind vier, ne? Die Logik, die Mathematik, die Physik und die Metaphysik. Dabei setzt er voraus, natürlich setzt er dabei voraus, dass es auch andere Formen des Wissens gibt, die sich hier gar nicht einmal gemeldet haben. Ne? Dass sie zu diesem Casting gar nicht angetreten sind. Also nicht alles Wissen, das es überhaupt gibt, erhebt den Anspruch, Wissenschaft zu sein. Ich weiß viele Sachen und da gibt es auch noch tausenderlei Abstufungen dazwischen. Was zeichnet die Wissenschaft gegenüber anderen Wissen aus? Die Wissenschaft gegenüber dem, was ich zufällig weiß, weil ich vorbeigekommen bin, das passiert ist oder solche Sachen. Ne? Was zeichnet sie aus? Wissenschaft ist, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, das ist bei Descartes ein bisschen im Hintergrund gewesen, Wissenschaft ist prinzipiengeleitetes Wissen. Und was wir beobachten werden müssen ist, nimmt er da jetzt wirklich was zurück oder bleibt da noch diese Idee der Einheitswissenschaft erhalten und so? Prinzipienleitung hat bei ihm was mit Verallgemeinerbarkeit zu tun, aber vor allem auch mit Vorhersehbarkeit der Entwicklung des Wissens. Also in Wirklichkeit ist es so, dass er natürlich auch die Wissenschaft als Forschung sieht. Das mit der Problemlösung ist nicht so, aber er sieht auch die Wissenschaft als Forschung und nicht als bloßes Beweisen. Aber er sagt, wir können sie als ein rationales Unternehmen nur verstehen, die Forschung, wenn wir sozusagen Prinzipien für diese Veranstaltung angeben können. Also eine gewisse Vorhersehbarkeit. Und wenn man sagt, Prinzipien geleitet und verallgemeinerbar, ja, als Hauptkriterien für ein wissenschaftliches Wissen, dann ist Nummer eins der Kandidat, der auf jeden Fall sozusagen genommen wird, Logik. Logik ist sozusagen in einer gewissen Weise die Maßstabswissenschaft. Weil das das Allerallgemeinste ist. Da gibt es, sagt er, überhaupt keine Besonderheit des Gegenstandes, die irgendwie relevant wäre. In der Logik redet man über alle Gegenstände, egal welche das sind. Da gibt es keine Besonderheiten irgendwelcher Objekte. Und es gibt in der Logik eine vollkommene Vorhersehbarkeit in einem gewissen Sinn. Warum? Weil die Logik ja nur von solchen Gegenständen handelt, die sozusagen selber Operationen des Verstandes sind. In der Logik hat der Verstand sozusagen nur mit sich selbst zu tun. Da gibt es sozusagen kein Risiko. Ja? Ist das einleuchtend? Ich will nicht, aber das ist irgendwie einleuchtend. Nicht? Also in der Logik stellt man solche, also seine Idee geht schon ein bisschen so in die Richtung, wie in der Logik handelt es hauptsächlich um Sachen wie die A ist gleich A, wo sowieso die Eisenbahn drüber fährt. Das ist, da gibt es ein genau inverses Verhältnis von Wert der Sache und Sicherheit. Das Sicherste ist das, was am wenigsten wert ist. Nicht? A ist A, stimmt immer und ist daher auch am billigsten. Ne? Also kostet überhaupt nichts. Ja? Also ist nicht das. Und alle logischen Sätze und alle logischen Theorien teilen ein bisschen was von dem Charakter der Trivialität, die das hat. Weil der Verstand sich nur mit sich selbst beschäftigt. Also wenn man in der Logik überhaupt auf irgendwas draufkommt, so könnte man es auf Wienerisch sagen, wenn in der Logik überhaupt darum geht, auf was drauf zu kommen, dann kommt man immer nur auf solche Sachen drauf, die man eh schon längst auch hätte wissen können. Und nie ist sozusagen das, worauf man draufkommt, seiner Ansicht nach etwas, was einen Fortschritt ausmacht. sagt er auch an einer berühmten Stelle in der Kritik der Reinen Vernunft einmal, weil die Logik, und das ist ganz richtig so, seit den Zeiten des Aristoteles keinen Schritt vorwärts gemacht hat. Die ist eben nicht von der Art, dass es da einen Fortschritt gibt. Der Verstand bleibt immer der gleiche. Ne? Und jetzt mache ich Schluss, also was er dann zeichnet, lesen Sie die Stelle. Sie sehen unsere Dings drinnen, lesen Sie diese Stelle, was er dann zeichnet, da kommt er dann zur Mathematik und dann zur Physik und dann zur Metaphysik. Der Weg von der über die Mathematik zur Physik, das letzte lassen wir jetzt weg, ist eben der, dass das Prätendenten sind, die auch beanspruchen, eine Wissenschaft zu sein, nach dem Maßstab der Logik, aber mit einem stufenweise erhöhten Risiko. Weil sie eben, wie kann man dieselben Kriterien der Sicherheit, der Vorhersehbarkeit sozusagen erfüllen, die die Logik erfüllt, auch wenn man es mit Gegenständen, zu tun hat, die von uns unabhängig sind. Dass wir quasi einen Eigenwillen haben. Das ist sozusagen die Fragestellung. Und da hat er jeweils für die Mathematik und für die Physik, hat er jeweils ein verschiedenes sozusagen Design, wie die sozusagen, obwohl sie riskanter sind, weil man da immer riskiert, dass es ja auch anders sein könnte, weil man es ja mit unabhängigen Gegenständen zu tun hat, weil die riskanter sind, wie die sozusagen trotzdem sozusagen mit einem jeweils bestimmten Design, wie das funktioniert, den Status der Wissenschaftlichkeit reklamieren können. Und in einer gewissen Weise bildet da die Physik sozusagen den Endpunkt dieser Skala, sozusagen eines steigenden Risikos. Ja? Da geht es nicht mehr weiter, weil die Gegenstände der Physik sind tatsächlich eben Gegenstände, die völlig unabhängig existieren von den Vorstellungen, die wir uns von ihnen machen, und wie soll dann trotzdem eine wissenschaftliche Erkenntnis, Prinzipien geleitet und so weiter, von ihnen möglich sein. Da geht es nicht mehr weiter. Unabhängiger als unabhängig geht nicht. Daher ist, und damit machen wir für heute Schluss, sozusagen eine besondere Pointe dieser kantischen Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Metaphysik, eine besondere Pointe dieser Frage natürlich die, wo ist denn da überhaupt noch ein Platz für eine Wissenschaft? Na? Ja, das müssen Sie beachten, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, das tut er dort nicht so direkt aussprechen, aber das leitet die Entwicklung und die Entfaltung des Gedankens total. Also, dass Sie ihn auch so lesen, wenn Sie ihn anschauen, sagt, naja, natürlich, nur so wie die Mathematik heute. Und Kant würde dann immer sagen, na dann ist es aber Mathematik. Oder so wie die Logik ist. Sie ist nicht so wie die Physik eine Wissenschaft. Natürlich ist sie nicht wie die Physik eine Wissenschaft. Weil die Physik ist eh die Physik. Sie ist mehr so wie die Mathematik eine Wissenschaft. Das sagen ja viele. Und Kant würde dann sagen, na dann bitte sei so gut und sage, es ist Mathematik. Und das ist das, was er meint, dass die Lage der Metaphysik sozusagen eine prekäre Lage ist. Nämlich, dass einerseits haben wir die Schwierigkeit zu bestimmen, wovon sie überhaupt die Wissenschaft ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir was sagen, wovon sie die Wissenschaft ist, dann steht da schon ein anderer. Der ist schon diese Wissenschaft. Der Platz ist schon besetzt, sagen die Mathematiker. Und da wird für ihn dann, rückt für ihn ins Zentrum diese sozusagen Auskunft, die Philosophen seinerzeit geben, dass die Metaphysik tatsächlich eher eine riskante Wissenschaft ist, als eine nicht riskante Wissenschaft, aber von einer besonderen Art von Gegenständen, die sich von den Gegenständen der Naturwissenschaft total unterscheiden, nämlich dadurch, dass sie übersinnlich sind. Und das ist diese Sache, mit der er dann ja sozusagen aufräumt. Nicht? Also das ist die Idee, die sozusagen die ist, zu deren Vernichtung er angetreten ist. Und das wird dann in dem zweiten Teil, den wir besprechen werden, diese Sache mit dem Experiment der Vernunft klarer. Das heißt aber, Sie sehen hier, denken Sie noch, ich werde das nach den Osterferien dann natürlich noch mal erläutern, denken Sie auch immer daran, dass wir hier immer wieder verschiedene Konstellationen sehen davon, wie Philosophie, Metaphysik, theoretische Philosophie sozusagen steht in diesem Gesamtraum wo die Wissenschaften, die Logik und so weiter auch mitspielen und platziert sind, eben dann jetzt insbesondere die Wissenschaft der Mathematik, so wie wir bei Aristoteles begonnen haben. Also herzlichen Dank fürs Zuhören heute noch einmal und nach den Osterferien. Applaus